Marco,
Ja,
hi.
servus.
Ich hab jetzt einfach gestartet,
Ja, das ist
weil
super.
ich bin so im Stress, dass ich mich auch nicht vorbereiten habe können. Also ich habe mich vorbereitet vor ein paar Tagen. Deswegen habe ich auch sehr viele Notizen.
Wow.
Sind auch kein Geheimnis. Ich habe mit dir drüber gequatscht gestern, aber jetzt war wieder alles nach der Arbeit. Ich musste schnell daher. Du warst pünktlich, wirklich sehr, sehr lachend. Und ich habe dann auch irgendwie versucht, diese Kameras zu verstehen, die hier laufen. Dankeschön, du bist heute nach Wien gefahren. Ich glaube, du hattest schon noch andere Termine.
Voll.
Nimmst du jetzt am Abend noch Zeit?
Wahnsinnig gerne.
Wir kennen uns schon eigentlich 5 Jahre Minimum, oder? 2020 wird das gewesen sein.
Es war, weiß nicht, vorher, es muss vorher Corona gewesen sein.
Stimmt,
Es muss
stimmt.
2019 gewesen sein. Ich habe gestern nämlich nochmal noch gedacht. Plus minus hat angefangen 2018, glaube ich. 2017, genau. Und dann unsere erste Single, dann mit Moulin Rouge und so, das
Ja.
war direkt 2019, direkt der Übergang zu Corona nämlich dann.
Stimmt, weil diese Single wollte ja ich ja gern im Label, im Major-Label, sagen wir ja immer hier, veröffentlichen.
Voll.
Aber ihr wollt jetzt nicht mit mir arbeiten,
Also mit
sozusagen.
dir hätte ich wahnsinnig gern gearbeitet.
Ich habe eine Rejection. Und meine Frau weiß, dass ich mit Rejection nicht gut umgehen kann. Also,
Deswegen bin ich jetzt wieder hier.
ich bleibe hartnäckig, auch Jahre später. Aber fangen wir mal an. Ich kann mich erinnern, ich weiß gar nicht, wie ich euch entdeckt habe, aber ich war A&R, das stimmt, das war 2018, 2019 und bevor Corona war, weil wir waren im Café Europa im 7. ziemlich lange noch was trinken.
Ziemlich lange.
Ziemlich viele Berliner Luftwunders. Die muss ich der Firma dann noch erklären, weil ich was zu heute
Wirklich war
erzähle.
das? Ah, geil.
Aber, und dann, also ich kann mich erinnern, wir haben auch einen Workshop gemeinsam gemacht.
Ja.
Und nach dem Workshop war eure Entscheidung, nicht mit uns zu arbeiten. Kannst dich erinnern?
Ja, voll.
Vielleicht eine kleine Anekdote. Ich wusste nicht, dass du heute nicht alleine herkommst, aber ich erzähle die Anekdote trotzdem, dass du damals relativ rasch, kann ich mich erinnern, mussten von einem Workshop-Raum, wo wir halt miteinander was gemacht haben den ganzen Tag und designt haben und Strategie überlegt und Marketing und Ding. Und dann ist sogar unser Geschäftsführer gekommen, weil es war wirklich der Firma wichtig, euch zu bekommen. Wir haben sehr, sehr viel Potenzial gesehen. Also das fand ich, das hat mir sehr taugt. Sogar meine deutschen Kollegen, als ich denen das erzählt habe, die haben auch das Potenzial gesehen. Also da waren ein paar dabei, die selber Potenzial gesehen haben. Und der Geschäftsführer war auch da, um mit euch zu quatschen, weil ich wusste, es wird schwierig, euch zu bekommen. Und dann sind wir rauf und dann war da halt eine nette Dame, die uns oben in einen anderen Raum gelassen hat und hast du halt angemerkt, wie fesch sie ausschaut. In anderen Worten, nicht wissend, dass das die Partnerin vom Geschäftsführer war, der neben uns gestanden ist.
Nicht dein Ernst.
Ja.
Oh mein Gott.
Er fand sie, also du hast ja jetzt nichts Blödes gesagt und wir haben ja generell Schmick für alle miteinander und er
Stimmt,
fand
ja, es
das,
war eine verlässliche Umgebung
das
einfach.
war ja auch ein Kompliment, dass jetzt nichts
Voll.
Tiefes gesagt oder so. Das
Das kann ich ja gar nicht. Das geht nicht. Wahnsinn, okay? Crazy.
Mich freut es, dass wir Jahre später wieder da sind. Und ich möchte aber gleich hier anknüpfen, bevor wir über wild alles sprechen, weil ich gerade nicht strukturiert bin.
Mega, ich lieb's.
Warum habt ihr damals abgelehnt? Weißt du das noch?
Ja, für mich war das eigentlich ein Riesending, so. Also mir hat es unfassbar gefreut, dass du oder die gesamte Firma uns damals wollten und ich habe tagelang überlegt, stundenlang überlegt, soll ich das machen, soll ich das. Aber irgendwas in mir hat zu mir gesagt, hey, das ist nicht das Richtige. Ich weiß es nicht, ob das ganz genau du bist, was du da verkörperst, wie du auftrittst. Also für alle, die jetzt den Podcast hören, ich habe damals ein Duo-Projekt gehabt, plus minus hat das geheißen, und wir haben so auf, wie kann man das am besten beschreiben, Urban Pop mit Rap, Hip-Hop-Elementen, aber trotzdem sehr melodisch und cooles Zeugs gemacht. Also ich habe es absolut geliebt, was wir gemacht haben. Ich habe mich manchmal dann so in den Musikvideos gesehen und dann habe ich mir gedacht, ah, ich sehe mich doch nicht ganz, wenn du verstehst, was ich meine. So in dieser Rolle von, ich bin der Coole, aber doch nicht so cool, oder, weiß nicht, ich rede von nicht tollen Substanzen und mach's eigentlich gar nicht, verstehst? Und ich glaube, es ist so wichtig, dass man selbst so authentisch wie nur möglich ist. Damals zu diesem Zeitpunkt war ich vielleicht gar nicht bereit dafür einfach.
Ich finde das voll spannend, dass du das sagst, weil ich verfolge dich seither Also nicht auf creepy Art und Weise, sondern auf Social Media. Wir sind ja auch, nachdem ihr beschlossen habt, nichts bei uns zu unterschreiben, waren wir trotzdem in Kontakt, weil dann ging Corona los und ich weiß, dass du sehr viele Live-Sachen gemacht hast und ich habe das immer supportet und du hast auch immer wieder Shoutouts an mich gegeben und das war immer es war ja sehr positiv, es war ja nicht, dass irgendwie, ich habe dich auch verstanden oder die Entscheidung dir überlassen, es war ja nicht, dass ich auf Biegen und Brechen, aber ich habe den Grund nicht ganz gekannt, weil auch eure Konditionen, ich bilde mir ein, wir sind sehr weit immer auf euch zugegangen und bei der Verhandlung haben wir euch schon viel, soweit ich es in Erinnerung habe, ich weiß auch keine Zahlen mehr, aber ich weiß, dass wir sehr, sehr stark in eure Richtung gegangen sind und ich habe es nicht verstanden und habe mir gedacht, okay, vielleicht möchtet ihr es alleine machen, das hätte ich verstanden, weil man kann mittlerweile viel alleine machen, siehe alles, was ich mit diesem Podcast mache und viel mehr, was du die letzten Jahre noch machst und gemacht hast. Aber in meinem Kopf war schon in den letzten Jahren, dass ich dich ein bisschen dass ich zwei Arten von dir kenne und nicht ganz weiß, welche davon stimmt. Das sage ich dir ehrlich, das habe ich im Kopf gehabt, würde ich jetzt aber nie mehr einfach so sagen, aber du sprichst das selber an.
Voll.
Dass das stimmt, dass du, so wie ich dich jetzt wahrnehme, ein anderer Marco bist, als der Marco, den ich damals in unserem Workshop und in den paar Wochen, wo wir miteinander zu tun gehabt haben, wahrgenommen habe.
Absolut. Komplett.
Das ist ja, muss ja heavy gewesen sein für dich und auch in dieser Formation, dir das einzugestehen und diesen Schritt zu wagen, oder?
Da ist jetzt so viel Leben auch passiert natürlich in der Zwischenzeit, aber ich habe mit so tollen Menschen dann Kontakt gehabt in der Zeit danach, wo ich einfach gemerkt habe, okay, Marco, du bist jetzt noch nicht so weit, so wie du die jetzt so präsentierst und wie du auftrittst und wie, also ich habe schon eine Art Arroganz und Selbstsicherheit so an den Tag gelegt, was ja in irgendeiner Form cool war, so.
Ich fand es auch cool, es ist gar nicht so, war ja nichts, ich war ja interessiert.
Ja. aber also jeder, der mich wirklich, wirklich kennt, weiß, okay, das ist nicht der Marco, das ist er nicht. Das war halt ein, ich wollte wahrscheinlich was, eine Kunstfigur erschaffen, die cooler ist, als was ich selber bin. Und oft ist es in der heutigen Zeit, was die Social Media, bla bla, Influencer, du, das ist da die Stars, das ist da die Stars und keine Ahnung. Und irgendwie will man ja für jeden ein bisschen so ein Stückchen haben. Und man bildet sich dann so irgendwie so den eigenen Typ von Menschen, den man unbedingt irgendwie zu dem aufschaut. Und ja, wir in Österreich haben natürlich das Falco-Komplex, ne? Wenn man nicht so sind wie Falco und Konsorten, dann ist man nicht so cool, so irgendwie. Ach, ja, weiß nicht, das hat mich alles ein bisschen in den Wahnsinn getrieben, muss ich ja sagen. Zeit war mehr herausfordernd für mich selber, für meine Psyche, als ich eigentlich zugeben wollte damals. Aber ich war halt auch wahnsinnig in Erfindungsphase. Das war vor 6 Jahren, da war ich 21 Jahre, glaube ich. 22.
Ich bin halt ultra jung immer noch.
Unfassbar, ja. Arg, ja.
Das, was du angesprochen hast mit Falco-Komplex, das würde ich mich fast eigentlich gar nicht sagen trauen. Aber wir sind ja hier unter uns. Und ich bin ein Fan. Also ich Falco Musical letztens vor ein paar Monaten halt geschaut, ist mega geil. Ich mag Falco, ich mag seine Geschichte. Ich mag auch, dass er ein Teil der österreichischen Pop-Identität ist, weil die fehlt. Und es ist schön, dass es dann Teile gibt, so wie ihn. Aber mich nervt es auch, dass ich das Gefühl habe, dass jeder, der irgendwie was reißen möchte mittlerweile, irgendwo versucht, eine Inspiration sich von Falco zu holen. So wie es einmal eine Zeit gab im Deutschrap-Bereich, wo jeder irgendwie wie Bushido klingen wollte und dann wissen wir eh, wo es hingeführt hat und das ist nicht so schön. Und dann habe ich das Gefühl, es gibt manche, die machen es auch gut. Manche übersetzen das auf die Neuzeit, die Atmosphäre und die Attitüde und so und das ist gut. Aber du hast schon recht, das kann halt nicht jeder. Das können die meisten nicht, weil die meisten das nicht sind.
Das stimmt. Und vor allem, man muss sich endlich mal selber eingestehen, okay, ich kann so viel Kunstfigur erschaffen, wie ich will, aber wenn du nicht zumindest 70%, wir haben ja, jeder hat seine Rollen in unserer Gesellschaft und jeder hat, weiß nicht, wenn ich vor der Kamera sitze, im Video, bin ich ein anderer Marco, als wenn ich jetzt, weiß nicht, allein zu Hause mit der Gitarre spiele. Das ist ja ganz klar. So, aber wenn es darum geht, okay, wie präsentiere ich mich in der Öffentlichkeit und welche Werte vertrete ich, ist ja ganz was Wichtiges. So, Da muss man unbedingt aufpassen, in was für Richtung man geht. Und eben mit diesem Falco-Komplex, wie ich es vorher beschrieben habe, der Falco hat halt so eine Attitude gehabt von, ich gebe einen Scheiß auf alles, was es gibt, so. Ich bin halt der, wie ich bin, und das wird immer so passieren. Das ist natürlich ein Wert, was er vertritt, aber natürlich durch seine Drogenexzesse und Partys und so weiter, die waren alle natürlich bekannt und man weiß davon. Das sind natürlich auch Werte, was man vertreten muss. Ne? Und wenn man dann noch drüber singt, auch noch, so wie in Kokain und Kotein, Heroin und bla bla, dann muss man das natürlich vertreten und dazu stehen, dass es so ist. Und das kennt ihr nicht.
Mhm.
Weil ich würde gern Menschen mehr dazu inspirieren, ihre eigenen Träume und den Weg für sich selber zu finden. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man mitgeben kann.
Das ist mega geil. Mir fallen nicht so viele Dinge an. Das ist so, wenn man jemanden auf einmal nach so vielen Jahren wieder...
Wahnsinn. Ich finde es eigentlich so crazy, dass du nach so langer Zeit überhaupt noch diesen Post, was ich rausgehört habe, wegen unserer neuen Single, auf einmal du ganz genau du schreibst. Weil ich habe das damals schon wirklich unfassbar toll gefunden, dass jemand aus so einer Firma überhaupt uns wirklich geil findet und überhaupt meine Vision und mein Verständnis für Musik geil findet.
Mhm.
So, was für eine Ehre. Mhm. So. Und dann haben wir die arge Nacht verbracht, die was unfassbar toll war und mit tollen Erinnerungen ich daraus geht und Erfahrungen überhaupt. Und dann trotzdem noch ein ganz normaler Kontakt geblieben ist. So. Und dann sitzen wir jetzt da und nehmen gerade eine Folge auf bei dem neuen Podcast. Und ich fühle mich einfach so arg, wie das Leben oft so miteinander spielt. Und
das stimmt. Hätten wir uns damals wahrscheinlich ausgemalt, haben wir ja auch im Workshop, wo wir in 5 Jahren sein könnten,
ja,
hätten wir uns auf jeden Fall nicht so dargestellt.
Na.
Mir fällt auch ein, dass mein damaliger Chef, ich sage jetzt seinen Namen nicht, weil er keine Ahnung, ob er das will, aber der ist auch, ich glaube, ich bin sehr empathisch, aber der ist nochmal ein Schippe drüber. Der versteht Menschen auch, glaube ich, einen Ticken mehr. Und er hat mir auch damals schon gesagt, er war ein bisschen am Zweifeln. Nicht, weil die Musik nicht cool war, aber es geht ja, wenn man als Label mit jemandem spricht und überlegt, wie ist die Strategie, dann geht es viel um Marketing, was bauen wir auf, wie ist die Vision, wie wollen wir das Produkt verpacken, muss man leider auch sagen. Es ist halt alles auch ein bisschen als Produkt zu sehen. Und der hat mir damals schon gesagt, bei dem, ich war mega stolz auf das, was wir damals erarbeitet haben.
Ja, voll.
Und er hat immer gesagt, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Also irgendwas stimmt nicht, irgendwas fühlt er nicht. Und er war immer sehr gut darin mit Leuten. Zumindest auch hat er immer gesagt, ich versuche mit Leuten eher ausfindig zu machen, was wollen sie nicht sein. Das war immer seine Herangehensweise. Ja. Ich war für sowas zu ungeduldig. Ich wollte mit dir gleich 10 Singles sofort raushauen und was weiß ich. Und jetzt macht das Sinn, dass er da wieder recht behalten hat.
Ja,
da hat was nicht gestimmt, da hast du dich nicht wohlgefühlt.
Voll.
Es kostet aber sicher viel Kraft, oder? Zu sagen, auch zu einer großen Firma, also danke für die lieben Worte, ich freue mich natürlich geehrt, dass du auch sowas sagst, aber einer großen Firma eine Absage zu erteilen, das ist ja auch nicht leicht.
Mhm.
Wart ihr da einstimmig unterwegs damals? Du warst ja nicht alleine. Zu zweit.
Stimmt, ja. Ja, wir waren auf jeden Fall einstimmig so. Aber dadurch, ich habe schon mein Senf dazu beigetragen. Also das war schon, ist immer von mir eigentlich so die Hauptentscheidung ausgegangen. Weil ich einfach viel mehr committed in diesem Projekt einfach war. Und ja. Ich hab mich schon, also nach der Entscheidung auf der einen Seite schon mega cool gefühlt. So, es hat schon ziemlich einen Push gegeben, so irgendwie. Aber ich habe es dann natürlich hinterfragt, war das jetzt richtig? War es jetzt wirklich, ist es nicht genau das, was ich eigentlich haben wollte? Und jetzt erteile ich, aber ich habe irgendwie gewusst, okay, das ist noch nicht die richtige Zeit bekommen. Und wenn ich dranbleibe und wenn ich jeden Tag nur 1% mehr gebe, dann wird der Zeitpunkt noch viel ärger kommen und noch viel besser und noch zu einem viel besseren Zeitpunkt. Und dann stimmen alle Faktoren so.
Was sagst du aus heutiger Sicht? War es die richtige Entscheidung?
Ja.
Ja?
Voll.
So 100% nie dran gezweifelt?
1000%.
Ich stimme dir zu. Ich stimme dir komplett zu. So sehr ich meinen Arbeitgeber mochte, aber du hast schon etwas gesagt. Du hast gesagt, du fandest es cool, dass ein A&R aus so einer großen Firma euch irgendwo findet. Ich weiß auch nicht mehr wo, aber wenn ich schon auf YouTube oder so gefunden habe und cool findet und euch ein bisschen sogar hinterherläuft, um euch unter Vertrag zu nehmen. Und ich habe vor 2 Tagen mit einem Freund von mir, der immer noch in der Musikbranche arbeitet, darüber geredet. Mich regt das so auf, dass das was Besonderes ist in Österreich. Mhm. Also ich höre deine Musik, ich habe mir jetzt sehr viel in den letzten Tagen wieder eure Songs alle auf Spotify angehört. Mhm. Und ich denke mir halt die ganze Zeit, ich will nicht gegen einen Radiosender bashen, weil die sollen dich hoffentlich irgendwann spielen. Aber ich denke mir, was ist denn los? Ich verstehe das nicht. Wie kann das sein, dass unsere Musik, dass wir überhaupt keine österreichische Pop-Identität haben und scheinbar auch keine haben wollen? Wie kann es sein, dass jemand, der 1-2 Jahre beim Major, bei einem Major, es gibt 3, 1-2 Jahre bei einem Major A&R war, mit euch spricht, und es gibt wirklich einige Leute, die sind wahnsinnig gut englischsprachig, deutschsprachig in Österreich, und dass diese Songs nicht in den größten Radiosendern in Österreich gespielt werden. Ich habe ja nichts gegen alles andere. Ich höre gerne Radio im Auto, wenn es mir zu anstrengend ist, irgendwie mein Handy zu connecten wegen Spotify oder so. Mhm. Oder auch wegen den Wortbeiträgen in der Früh und so. Das höre ich gerne Radio. Und es ist okay, die Musik, die wir aus Amerika und England und Deutschland bekommen, es ist ja in Ordnung. Aber ich verstehe es nicht, wie es nicht sein kann, dass wir alle generell sagen, hey, wir brauchen eine eigene Popmusikidentität, wir brauchen einen Markt, den müssen wir gemeinsam schaffen, wo es Spaß macht, mitzumischen. Weil mir hat es bei Major keinen Spaß mehr gemacht. Mhm. Und ich denke mir heute, wenn wir zusammengearbeitet hätten, was hätte ich dir denn gebracht? Du hast die Singles released, ich hätte sie vielleicht ein bisschen schneller released, du hast geile Videos, geile Produktionen, du hast eine geile Band, du machst sehr viel auf Social Media, ich hätte dich wahrscheinlich in die Richtung drängen müssen, weil für dich vor die Kamera stellen kann ich mich eh nicht oder vor das Handy. Du hast das alles ja gemacht, das heißt eigentlich, vielleicht hätten wir ein bisschen mehr Kohle reinstecken können, aber die anderen Punkte, die hätte ich dir ja eh nicht bringen, kann den Major auch nicht mehr bringen in Österreich. Yes. Das ist so traurig. Das
ist traurig.
Das regt mich so auf.
Verstehe ich. Wie kannst du vorstellen, wie es mir geht? Oder uns allen, uns Künstlerinnen in Österreich. Ich bin regelmäßig beim Stammtisch für Kunstschaffende, wo ich einen sehr, sehr netten Menschen immer wieder besuchen kann. Das ist nämlich der Reinhard Gabriel. Shoutout zu Reinhard Gabriel. Er versucht gerade in Österreich was zu bewirken. Mhm. Und dass alle Medienlandschaften in Österreich mal wirklich hellhörig mal hinhören, was wir alles zu haben und zu bieten haben. Ich rede jetzt einfach nur mal von einem komplett anderen Genre, aber wenn wir Cameron Crook hernehmen, einer der größten Drum and Bass Legenden, so was wir haben.
Okay. Kenne mich nicht aus dem Drum and Bass.
Wahnsinn. Hör da einfach nur, ich bin auch überhaupt kein Drum and Bass Fan. Mhm. Mein bester Freund hört die ganze Zeit und hört so ein arges Auto, so ein Jetta umbaut in sein. Es ist halt hinten nach wie vor sein unglaublicher Subwoofer drin und der fährt halt durch die Gegend und das macht uns beiden Spaß, gute Musik da drinnen zu hören. Und dann zeigt ihm halt Cameron Crook mit dem Symphonieorchester vom Kolonowitz zusammen, Drum and Bass und Symphonieorchester. Wahnsinn. Ja. Unfassbare Aufnahme. Und denke ich mir, Alter, warum habe ich bis zu dem heutigen Datum nicht gewusst, dass die Österreicher sind? Warum?
Wollte ich gerade fragen, sind das
Wahnsinn. Österreicher? Wahnsinn! Ja. Also, die sind unfassbar beliebt auf der ganzen Welt. Nur keiner weiß, okay, das sind wirkliche Stars, aber bei uns nicht. Mhm. Warum ist das verloren gegangen? Oder wann? Oder warum haben wir uns so eine Wand aufgebaut von: Na, wir dürfen keine Superstars mehr in unserem Land haben. Ich finde das echt schade. Wir haben zwar unsere 7, 8, die was immer auftauchen und immer präsent sind und keine Ahnung was, aber wir haben so viel Musik mehr, die einfach gehört und gesehen werden muss. So.
Ja, aber ich denke mir ja, selbst bei diesen 7, 8, die es gibt, oder vielleicht fallen uns unterschiedliche ein, dann sind es halt 10, 12, aber die ich kenne, die haben es ja auch immer irgendwie durch Zufall oder durch YouTuber mal groß gemacht oder irgendwann auf Spotify groß. Also nicht bei uns in den Medien, die irgendwie in der Mitte der Gesellschaft sind, da nicht, sondern irgendwo anders, musst du irgendwie schauen, dass du groß wirst. Dann kommen wir und sagen, okay, cool, das ist jetzt ein Star in Österreich, weil der oder die hat es irgendwie woanders halt erst einmal geschafft. Und dann schaffst du es von mir aus immer wieder eingeladen zu werden und das ist ja auch super. Aber ich kann mich auch erinnern, kannst du dich erinnern, es gab mal, und ich möchte keinen Radiosender wirklich schlecht reden, weil ich höre sie auch und ich will ja auch, dass sie anfangen zu pushen. Aber es gab beim Radiosender vor 10, 12 Jahren einmal dann die Diskussion, weil irgendwo geleakt worden ist, dass jemand was Schlechtes gesagt hat über irgendeine Band, die nicht aus dem Ausland kommt, die nicht irgendwie aus Amerika kommt, und dass wir Quoten einführen sollten. Mhm. Und ich glaube, es wurde dann auch eine Quote eingeführt, aber die österreichische Musik, die Quote spielt es halt in der Nacht oder so, habe ich das Gefühl. Mhm. Und ich denke mir, und ich wäre früher dagegen gewesen, und mittlerweile denke ich mir, na doch, ich habe wieder mit dem Haberer vorgestern diskutiert, doch, wir brauchen jetzt diese Quote und ich will sie stündlich. Ich will in einer Stunde, dass die Hälfte der Musik aus Österreich kommt, damit wir einfach uns gegenseitig pushen können und da was aufbauen können.
Absolut richtig, absolut richtig. Wie machen es andere Länder? Wir müssen einfach nur, wir fahren nach Italien. So. Das Erste, was du hören wirst, sind italische, was nicht, Popstars, keine Ahnung. Mhm. Noch nie vorher gehört, ich setze mich da ins Auto rein, fahre nach Triest und will natürlich hören, was Italien zu bieten hat. Das gleiche ist in Kroatien, in Ungarn. Das ich war mal auf einem ungarischen Festival, da hat Ocho Macho gespielt. Unfassbare Reggae-Band aus Ungarn. Okay, aber die Hütte war komplett rappevoll, wegen Ocho Macho. Mhm. So. Die waren dort die Megastars so und waren aber eine Reggae-Band, also jetzt weit weg von Kommerz und so. Mhm. Und ich weiß nicht, da gibt's diesen Zusammenhalt ein bisschen mehr.
Ja, es ist in Indien dasselbe. Ich habe ja indischen Background und da kann ich dir sagen, damals, als MTV die Welt erobert hat, gab's so, vielleicht ist Fake News. 90% glaube ich, dass das stimmt. Wenn nicht, wir haben einen Podcast. Da hat MTV in Indien gestartet, aber nur mit amerikanischer Musik. Also nur mit dem Hip-Hop aus den USA halt, ne? Und also Popmusik da. Ja, Hip-Hop war immer eigentlich in den Charts auch da. Und relativ bald mussten sie, um in Indien zu überleben, ummünzen. Und ich weiß nicht, ob dann die Hälfte indische Musik war oder komplett, weil dort klar war, die Leute hören indische Musik, Bollywood ist groß, es gab natürlich die Infrastruktur schon viel länger und die musst du spielen, sonst funktioniert es nicht. Und alle Streaming-Anbieter, die ohne Deals mit indischen Musikgesellschaften dort starten wollen, weil da gibt es auch eigene große Labels neben den Majors, schaffen es nicht. Weil du musst dort einmal mit der indischen Musik auch vorankommen und dann gibt es immer noch die ganzen Stars, die hören mehr Ami-Hip-Hop wahrscheinlich als wir hier, aber Wahnsinn. Zusätzlich halt, ne? Und dann macht ein Ed Sheeran ein Feature mit einem Diljit Dosanjh, so ein Punjabi-Sänger und das ist saugeil einfach nur, weil aber für den indischen Markt muss er es halt machen.
Ja, klar.
Also, das fehlt mir einfach wirklich in Österreich und das macht mich so traurig, weil ich habe das wirklich leidenschaftlich früher gemacht, in der Musikbranche zu arbeiten. Und es gab andere Gründe, ich war im Deutschrap-Bereich und es gab andere Gründe, warum ich weg bin. Mhm. Aber ich habe mir heute dran gedacht, stell dir vor, ich hätte dir versprochen, ich hätte gar nicht versprochen, wir hätten gemeinsam gearbeitet an der Sache, aber ich hätte dir nicht wirklich Sachen bieten können, die du nicht selber auf die Beine gestellt hast. Was auch Props an dich, weil ihr habt viele geile Sachen auf die Beine gestellt und ich wüsste jetzt nicht, dass du irgendeine große Firma hinter euch hast. Aber wo ich immer denke, so schade für uns hier, dass wir nicht schaffen. Und ich höre deine Musik die ganze Zeit da jetzt auf Spotify und denke mir, wie geil ist das? Mhm. Ich höre halt gern Popmusik auch und für mich trifft das und ich höre auch so melancholische Sachen und so. Ich denke, wie kann es sein, das kann locker mithalten und überbieten ein paar der Songs, die im Radio spielt. Und wieso wird's das... Das ist nicht schleimen, weil ich habe dich ja, sonst hätte ich dich ja nicht eingeladen. Also, wollte ich nur mal
sagen. Mega. Dankeschön. Also ich glaube, wenn ich selber nicht dran glauben würde, dann wäre ich jetzt auch nicht da und würde mit dir reden, weil alles, was ich mache oder alles, was ich jemals gemacht habe, ist halt wegen der Musik. So. Es gibt halt nichts anderes außer wunderbare Menschen in meinem Leben, das stimmt, ja. Aber ich liebe es einfach. Ich kann gar nichts anderes machen. Wenn ich aufstehe, dann ist irgendein Rhythmus in meinem Kopf. Wenn ich linke, ist irgendeine Melodie in meinem Kopf. Wenn ich auf der Bühne stehe, habe ich 17.000 Gedanken, wie ich die Menschen noch ärger und crazier durchdrehen lassen kann. So, und wenn du das lebst und wenn du das ausleben willst und dein ganzes Leben lang machen willst, es gibt ja, also viele Menschen haben ja mehrere Standbeine oder keine Ahnung haben, sie würden gerne mal Tennisstar werden und mögen die Musik genauso gern. So, ich kann mich auf keinen einzigen Tag erinnern, wo ich gesagt hätte, Marco, ich weiß nicht, Basketball wäre auch was Cooles für dich. So, vielleicht ja, weil es cool ist, so ein paar Mal hin und her ist, aber es war halt immer Fokus auf die Musik, weil es einfach so mein Leben ist. Es ist vom dreijährigen kleinen Stoppel auf der Bühne mit meinem Dad, mit einer viel zu großen Gitarre, der was mich eigentlich gehalten hat und nicht easy. Da ist es losgegangen und jetzt ist es halt dort, wo es ist und wird in den nächsten Jahren noch größer werden. Davon bin ich überzeugt. Aber wenn du alles reinsteckst und das die ganze Zeit und immer, immer und immer, immer wieder, dann wirst du einfach nur manchmal solche Wörter hören, was du jetzt sagst. Und das kommt viel zu selten, weil die Missgunst in unserer Branche sehr hoch ist.
Ist das so in der Musikbranche?
Finde ich schon, ja.
Ich bin jetzt schon lange nicht mehr drin. Ich habe früher das Gefühl gehabt, mich mag keiner, weil ich halt viel mit Deutschrap zu tun hatte. Und ich war immer überall, und Deutschrap hat damals jeder gehasst, weil das halt die Charts überflutet hat.
Neid.
Ja, und das, ich habe immer das Gefühl gehabt, überall, wo ich hinkomme, das ist der einzige Deutschrap A&R-Major. War auch immer der einzige Kenneck irgendwie dort, wo man gedacht haben, sie jetzt alle eigentlich eher links, aber wurscht. Habe mich sehr unwillkommen immer gefühlt, aber ich war halt Deutschrap und Deutschrapper unter sich sind halt auch sehr, das ist eine Branchen-Ding, dass sie sehr neidig sind und sehr schnell miteinander irgendwie in Beef geraten. Aber du sagst, es ist generell in der Branche so.
Ich würde so gerne noch ein bisschen vergrößern. Ich glaube, das ist grundsätzlich das Weltproblem. Missgunst.
Ja.
Neid, Missgunst. Jemanden zu sehen auf der Bühne und sagen, oh ja, das war richtig geil. Und ich glaube, wir müssen uns da alle ein bisschen an der Nase nehmen und sagen, und gerade dann kann, glaube ich, die österreichische Musik oder grundsätzliche Musik noch mehr Wertschätzung bekommen. Wenn man sagt, okay, man geht jetzt ins B72 oder keine Ahnung, was es in Wien für tolle Superlokale gibt. Oder in Sofia zum Beispiel.
Da bist du bald, oder?
Ja, genau. Ja. und sagt, hey, das ist jetzt eine kleine Band oder ein kleiner Artist oder eine kleine Künstlerin oder whatever. Und ich stelle jetzt einfach in meine Story rein, weil die einfach gerade mich in irgendeiner Form berührt hat, warum auch immer. Obwohl sie 100 monatliche Hörer hat. Ist doch egal, was für Zahl sie hat. Wenn sie mich berührt, wenn sie mich emotionalisiert oder emotional packt, dann bitte machen wir das mehr. Und sagen wir, okay, sagen wir nicht mehr, wenn jemand auf der Bühne steht und Support Act für irgendjemanden ist und jetzt durch ganz Deutschland fährt und 30 Tourneen hat, so 30 Tourstops im Ganzen und wirklich, wirklich, wirklich coole Sachen macht, dann das nächste Mal einfach sagen, hey, wow, props to you, du hast einen Teil von deinen vielen Meilensteinen, was noch kommen werden, geschafft. Du bist auf einer Support-Tour. Das muss man mal kreieren, da muss man mal hinkommen, das muss man mal erleben, das ist ja ein Wahnsinn, das ist ja unfassbar. Und dann nicht, ja, der hat das nur deswegen geschafft und da und Vitamin B und bla bla. Ja, Vitamin B gehört dazu, das ist ja ganz klar.
100 Pro, wärst du ja blöd, wenn du es nicht nutzt, wenn du den kennst.
Voll, aber du musst einmal zum Vitamin B kommen. Ja. Du musst einmal jeden kennen in dem Land und dann reden wir weiter. Aber ja.
Das mit Neid und Missgunst, ich habe gestern habe ich einen Sohn, jetzt mittlerweile 16, ne?
Gratulation, das ist ja Wahnsinn.
Habe ich mit meiner Frau dazu bekommen. Und ich habe mit ihm geredet über ChatGPT oder über AI generell. Und wir haben geredet, ob AI uns irgendwie alle jetzt übernimmt. Und dann war die Konklusion, die wir hatten, wahrscheinlich nicht, weil Neid, Missgunst, Gier, Hass, das sind ja alle so dumme Sachen. Das sind ja keine intelligenten Sachen und das kommt ja von den Menschen. Das heißt, solange künstliche Intelligenz nicht in der Hand der falschen Personen ist, wird künstliche Intelligenz selber aus rationaler Sicht, wird sie jetzt nicht irgendwie die Menschheit sich unterwerfen oder vernichten, weil wozu? Das macht überhaupt keinen Sinn.
Ja.
Das war, fiel mir nur als Anekdote gerade ein, dass du so lange durchdrückst, aber das macht auch viel mit mir, was du gerade sagst. Ich habe viele Projekte gestartet schon in meinem Leben und ich glaube, ein paar davon habe ich zu früh beendet. Es war mal mit meinem Kumpel Jasko beim Studio und da wollte man eine Streaming-Plattform machen und aus heutiger Sicht, glaube ich, waren wir im richtigen Weg. Hätten wir uns nicht zu früh zerstritten oder man war jung und haben auch so nicht so die Konfliktlösungs- Fähigkeiten gehabt wie jetzt halt. War halt jung und ein bisschen, war ich halt ein bisschen blöd, glaube ich, damals. Aber auch, du hast erzählt, du hast meinen alten Podcast, der GDX, gehört.
Und wie?
Das hast du durchgehört hast sogar. Wie geil ist denn das eigentlich?
Komplett.
Und für mich ist so, da auch denke ich mir damals, wir haben uns halt irgendwann auch in die Haare gekriegt und zerstritten, es gab persönliche Gründe, aber eigentlich habe ich nicht lang genug Vollgas gegeben, weil es gab eine Zeit, wie du sagst, wo wir auch im Fernsehen Werbung gekriegt haben und wo wir echt auch in Zeitungen und Zeitschriften gefeatured wurden. Und das war die Zeit, wo wir abgebrochen haben, weil wir halt uns zerstritten haben und sie ist jetzt meine Trauzeuge noch, also ist eine meiner besten Freundinnen immer noch. Und jetzt mache ich diesen Podcast und ich mache ihn Vollgas und meine Frau unterstützt mich, wo es nur geht und das, weil ich bin nicht so ein Einzelkämpfer. Mir hilft das, wenn jetzt irgendwer dabei ist, der oder die mit mir denkt zumindest.
Kenn ich gut.
Und sie, und jetzt habe ich, ich glaube letzten Montag war das, Montag von der Woche, weil da war ich im Homeoffice und da war ich so, ich höre jetzt wieder auf im Podcast.
Wirklich?
Ja, ich höre jetzt wieder auf, weil ich bin irgendwie...
Wieso? Wie ist das gekommen?
Ich habe ein paar Sachen gemacht. Die nicht so funktioniert haben. Der Podcast funktioniert an und für sich seit Anfang an besser, als ich erwartet habe. Das ist cool. Und es erwächst auch, die FollowerInnen wachsen im kleinen Rahmen, aber glaube ich gesund. Und dann passiert, habe halt ein Gespräch gehabt, wo ich mir dachte, oh, das passt jetzt gerade und geht durch die Decke. Und dann habe ich noch so ein Gewinnspiel gemacht, wo ich mir dachte, ah, das ist ja mega smart, das wird jetzt was. Und die Dinge haben fast nichts gebracht. Und das hat für mich auch verschwinden lassen, all die schönen Sachen, die in den letzten 3 Monaten passiert sind. Wo Leute mir schöne Nachrichten schreiben zum Podcast oder zu irgendwas Persönlichem, was ihnen passiert ist. Wo Erfolge, die extrem emotional und persönlich ist, von einem Freund von mir, viel mehr Streams erreicht hat, als wir uns gedacht hätten. Und voll auch Leute mir geschrieben haben, sie mussten stoppen und durchatmen und konnten dann erst weiterhören, also das so berührt hat. Oder das... die liebe Bianca, mit der ich letzte Woche Erfolge ausgehört habe, die das so supportet hat, dass ich da auf einmal viel mehr Reichweite bekommen habe, als ich erwartet hätte. Also diese Sachen verschwinden dann. Du bist am Tag 12 Stunden am Arbeiten. Ich mache ja meinen Job noch, hauptsächlich meinen Job und da gebe ich auch Vollgas, den mache ich auch gerne, aber das passt ja, das ist einfach ein Vollzeitjob und nebenbei dann das und dann sitzt du halt da und denkst, also am Abend um 23 Uhr.
Warum?
Verstehe. Klasse. Und dann ist eh schön, wenn man Freunde hat und auch die Partnerin einen supportet. Aber wie du das so viel, also das respektiere ich extremst, dass du so lange dran bleibst. Ich sehe ja das Produkt und denke mir, boah, geil, nicht schon wieder Berlin, habe ich jetzt im Auto ein paar Mal gehört. den habe ich gar nicht mehr so am Schirm gehabt, weil ich jetzt manchmal und rücklich die ganze Zeit höre. Und dann denke ich mir, oh geil, schau, wie er macht und das funktioniert und das Ding. Und jetzt hast du, Rücklicht hat ja auch so viele Streams auf YouTube jetzt auf einmal gekriegt. Das ist
crazy.
Verstehe ich auch. Aber das, jetzt wo ich mit dir rede, denke ich an, du ziehst ja die ganze Zeit durch, während es lauter Challenges gibt, lauter sicher auch so Tage, wo du denkst, da dachte ich, das wird funktionieren. Und dann ist das, bringt es einfach immer genau nichts oder halt viel weniger als erwartet.
Triffst du einen wunden Punkt. Also wund, ich glaube, er ist nicht mal so ganz wund. Ich glaube, im Philipp Pflaster sind schon drüber. Wie du das jetzt angesprochen hast, ich glaube, wo fange ich da an? Ich habe vor ganz genau jetzt 67 Tagen Lebensumstellung hinter mir. Ich habe schon immer das Mindset gehabt, mehr zu wollen von dem Leben als viele, viele andere. So. Aber ich habe es nicht immer kanalisieren können. Also ich habe nicht immer den richtigen Weg dafür gefunden, dass ich stick to it. So. Geh einfach deinen Weg, geh weiter. Und wenn dann irgendwo eine Wand kommt, dann reißt du dir einfach ein oder du findest einen anderen Weg drumherum. Meistens war es bei mir dann so, wenn diese Wand gekommen ist, dann ist die meistens auf mich draufgefallen. Und ich bin dann einmal für eineinhalb Wochen, das sieht man meistens dann nicht, bin ich eineinhalb Wochen einfach flach gegangen. Also ich habe nichts mehr angreifen können. Ich war einfach in mir komplett leer. Und mir gedacht, Marco, Alter, das gibt's ja nicht. Du liegst da die ganze Zeit jetzt herum und bist wahnsinnig traurig, warum das nicht so funktioniert hat, wie du dir das vorgestellt hast oder keine Ahnung was. Und das hat dann so an mir gezogen, aber nicht nur an mir, sondern um mein ganzen Umfeld. Das streust du dann aus. Und dann ist immer dieser Satz gekommen, und es ist interessant, dass der jetzt nicht mehr kommt, aber komme ich gleich drauf zurück. hat zu mir jeder gesagt, du bist es zu viel. Du bist es gerade zu viel. Und ich sag mal, was redet der, Alter? Wenn ich meine, ich habe immer wieder so Podcasts so angehört über Mindset und denke nach und werde reich von Napoleon Hill, so wie man seine Ziele erreichen kann, bla bla. Und da steht halt immer drin, du musst dafür brennen, du musst einfach das Schiff lenken die ganze Zeit. Und dann kommt jemand her und sagt zu dir, du bist es einfach zu viel. Deswegen funktioniert es nicht. Und dann denke ich, das gibt's nicht. Das ist der nächste Stein, nächste Wand, die was vor mir da steht und ich habe keine Ahnung, wie ich die Wand einreißen kann, weil ja, er hat recht, ich will's, aber ordentlich, mit allen Pipapo, so. Und es ist so crazy, weil jetzt nach meiner Lebensumstellung, die ich jetzt 67 Tage hinter mir habe, wie es gleich fühle wie vorher, aber ich bin halt viel ausgelassener, viel ausgeglichener und mir, wenn jetzt ein Stein ins Rollen kommt und direkt auf mich draufrollen will, dann weiche ich einfach aus und gehe vielleicht ein bisschen einen leichten Umweg und folge aber trotzdem mein Ziel weiter. Weil ich glaube, und das hast du am Anfang schon gesagt, jetzt schmeißt du es hin und sagst, fuck, das hat nicht funktioniert und warum hat das nicht funktioniert? Und jetzt gebe ich das auf und keine Ahnung was. Und genau das ist der Punkt, wo die meisten aufhören. Genau an dem Punkt scheitern die meisten. Das beste Beispiel, überhaupt ein Podcast. Ich habe jetzt einen Podcast, was ich täglich höre, mindestens 3-4 Folgen am Tag. Der Mindset Mentor, ein unfassbarer Typ. Und der sagt, okay, er hat sich eine Statistik durchwerten lassen oder hat halt gelesen, dass die meisten Podcaster nach 14 Folgen aufhören. Nach 14 Folgen aufhören und er hat gesagt, okay, passt. Also wenn ich es schaffe, 14 Folgen hintereinander zu machen und dann vielleicht sogar 15. Folge rauszuhauen, dann bin ich schon mal über den Average. Also dann habe ich schon mal den Durchschnitt mal hinter mir. Das heißt, alles, was danach kommt, it's only the heaven. So. Und das ist so interessant, wenn man das vergleicht im alltäglichen Leben. So, Menschen haben Ideen, Menschen haben unfassbare Ideen. Also wir reden jetzt einmal von, weiß nicht, Menschen können andere einfach Zellen heilen. Ja, was ich jetzt schon wieder gelesen habe. Wir allein die KI hat uns 2000 Jahre in die Zukunft befördert. Es ist ja unfassbar, was wir alles können. Und das waren Menschen. Und wir vergessen oft, dass Kobe Bryant, Michael Jordan, ich liebe einfach Basketball, deswegen muss ich immer wieder solche Leute hernehmen, aber genauso Serena Williams und Venus Williams, wo es diesen unfassbaren Film von King Richards gibt, unglaublicher Film, bitte alle anschauen, die haben einfach verstanden, dass das einzige Weg zum Ziel ist, einfach nicht aufzugeben. Ich weiß nicht, ob es Albert Einstein war oder na, der Typ, der was Honda erfunden hat, hat gesagt, Success is 99% failure. Und er hat absolut recht. Wenn du 99 Mal auf die Goschen fallst du wahrscheinlich zum 100. Mal direkt auf die richtige Seite. Und dann kommen diese Sätze wie, ich habe schon immer gewusst, dass du schaffst. Ich habe schon immer gewusst, dass du schaffst. Und es war nur eine Frage der Zeit. Und er war am richtigen Zeit zum richtigen Ort. Das hören wir ja die ganze Zeit. Ja, aber wie komme ich zum richtigen Ort? Ich muss dort sein.
Indem du jederzeit überall versuchst zu sein, wo du sein kannst. Ne? Und dann passt auch deine Kette mit Fall Forward, oder? Das ist dein Motto. Ah, tätowierst das auch noch, sehe ich gerade.
Ja.
Also ich habe es immer schon gewusst, wenn du das schaffst.
Ich habe es ja, immer schon gewusst.
Ich habe es dir immer schon gesagt. Aber es stimmt, ich habe damals auch, wo ich viel mit Rappern und Rapperinnen zusammengearbeitet habe, habe ich immer gesagt, Leute, ein Raf Camora, ich weiß schon, wo der ist, aber der hat 15 Jahre lang gehustelt oder mehr, um dann über Nacht zum Star zu werden. Dann hat er halt die Kollabo mit Bones gemacht und viele Dinge, die dann, aber er hat auch gehustelt und jeden Rapper in Deutschland produziert und was weiß ich alles gemacht und durchzogen und so musst du das machen. Das ist genau das. Du hast ja das richtige Mindset und du hast eine geile Stimme und ein geiles Auftreten, ich schwör's dir. Und wir reden jetzt schon 40 Minuten circa und ich bin gar nicht zum Thema gekommen, was ich
eigentlich... Es ist halt so geil, wir reden einfach cool.
Es ist mega, aber es passt dazu. Du ich werde mir das zu Herzen nehmen. Vor allem, was ich auch schön finde, du hast gesagt 14 Folgen. Die Folge, die wir machen, ist Nummer 13. Aber ich habe die eine Special-Folge nämlich nicht nummeriert, die zwischendurch rauskam. Also eigentlich ist es die 14. Datei, die 14. Folge, die rauskommt.
Wir sind durch.
Und wenn ich bin fertig. Jetzt gehen wir durch die Decke, beide mit dieser Folge. Du hast aber viel früher noch angefangen. Wir haben jetzt von den letzten Jahren gesprochen. Und man muss dazu sagen, dass dieses Mindset von dir nicht erfunden ist, weil du hast schon angefangen, da warst du 13. Na, 2013.
2013, ja.
Da warst du jünger als 13.
Ja, oh mein Gott, bitte.
Ist ja wurscht. Du warst 2013. Ja, du hast auf jeden Fall ein bisschen so Justin Bieber-mäßig war damals die Frisur, die modern war, glaube ich. Oh, weil ja. Die hast du da gehabt. Oh, das wusste ich ja gar nicht, bis vor 5 Jahren. Also auch, wo wir uns damals getroffen haben. Da habe ich alle Fragen, die ich hatte, dir selber gestellt. Jetzt, wo du zu mir in den Podcast kommst, habe ich natürlich gegoogelt und ein bisschen recherchiert und habe gesehen, dass Sido in der Jury von Die große Chance schon mit dir gesprochen hat. Also, dass du als junger Typ schon bei der großen Chance warst. Und ich glaube, da habe ich auch dann ein bisschen einen Wink vom echten Marco im Vergleich zu denen, den ich vor 5 Jahren kennengelernt habe, den Plus-Minus-Marco, kennengelernt, weil da habe ich das gesehen in dir, dass mehr Singer-Songwriter-mäßige sogar irgendwie ein bisschen in dir drinnen, emotional, der schüchtern warst auch da. Mhm. Auf jeden Fall nicht der von Substanzen redet und rumgeht. Ja. Und ich glaube, trinken und Party machen kannst du auch, aber
auf jeden Fall.
Nicht, das ist nicht dein Hauptsache. Und in deinem neuen Song Rücklicht geht's ja für dich persönlich auch ein bisschen um die Erfahrung, die du danach gemacht hast. Das heißt, dein Start war schon sehr holprig. Bei der großen Chance bist du nicht weitergekommen, wenn ich es richtig verstanden habe?
Genau, ja.
Was war die Begründung nochmal?
Es hat zwei Begründungen gegeben von der Jury. Das eine war von der lieben Sabine. Shoutout zu Sabine. Sie hat zu mir gesagt, und das wird in meinem Leben nicht vergessen, das war gar nichts. Das war gar nichts. Hast du die Gitarre selber gespielt? Ja. Aber nein, das war nichts. Das hat sie gesagt. Und der liebe Roncalli, auch Shoutout zu ihm. Er hat damals gesagt, also mir hat es nicht gefallen. Und einfach auf Minus drückt. die liebe Saki Sova hat zu mir gesagt, ich finde ihn süß. Hat mir einen Plus gegeben. Und der liebe Sido hat zu mir gesagt, also irgendwie finde ich dich cool, weil du könntest also ein Mädchenschwarm werden, irgendwann einmal. Deswegen gebe ich dir jetzt ein Plus. Aber was er halt so im Vorhinein gesagt hat, das war dann so die Welle, die was dann danach gekommen ist, so hat die ein bisschen aufgepauscht, sage ich jetzt mal. Er hat gemeint, oder er hat auch vollkommen recht gehabt, aber ich war halt eben immer 14 Jahre alt, seitdem 14 Jahre alt. So. Und das war mein allererster Song, was ich jemals geschrieben habe. So der allererste englische Song, was ich jemals auf der Gitarre geschrieben habe, mit 14 Jahren. Und ich bin dorthin gekommen und ich habe diesen Song performt, einem Millionenpublikum damals. Besten Quoten, große Chance, die erste Staffel seit Ewigkeiten wieder. Komm dorthin und perform meinen ersten eigenen Song auf der Gitarre und er sagt zu mir nur, grammatikalisch ist das halt nicht richtig, was du singst. Ich habe When You Be Gone gesungen und das eigentlich heißt ja When You Are Gone. So. Und ich habe drauf, und das hat ist dann leider nicht ausgestrahlt worden, ich habe dann drauf gesagt, eigentlich ziemlich schlagfertig, aber dann müsste man Bob Marley auch mal hinterfragen, weil da auch grammatikalische Wörter drinnen waren, ohne Ende. So, das haben sie dann leider nicht ausgestrahlt gehabt, egal. Er hat gesagt, das ist fürchterlich, ich würde mal zuerst mal an deinen Englischkünsten arbeiten, bevor du irgendwas anderes machst. Und das, ja, egal, dann hat es zwei Plus und zwei Minus gegeben. Ist ja crazy, dass man dann Plus, Minus und Plus, egal. Und dann das Publikum hat dann das Minus gegeben. Damals hat es noch dieses Publikumsvoting am Ende gegeben.
Ah, jeder okay, so wenn's diesen die Schalter war, oder was?
Ja, genau.
Okay.
Jeder hat so einen Schalter in der Hand gehabt und das war dann Minus.
Und dann war es ein bisschen eine schwierige Phase in der Schule.
Dann ist losgegangen. Also die Ausstrahlung bzw. die Aufnahmen, die sind immer viel weiter davor. Also ich habe schon gewusst, wo ich hinkomme oder dass ich halt nicht weiter bin. Aber halt bei der Ausstrahlung so. Das war dann so 3-4 Monate später. Und ich bin gerade in die neue Schule gewechselt. So, ich habe eine Ausbildung zum Kindergartenpädagogen gemacht damals. Und also alles neu, alles irgendwie neu und aufregend für mich. Und war dann schon so 1 Monat lang in der Schule und habe mich super gut eingefügt dort und habe mich richtig gut amüsiert. Und dann war der Tag der Ausstrahlung und dann war halt alles anders. Dann war komplettes Chaos in meinem Leben. So, von einem Moment auf den anderen war ich einfach die Witzfigur für jeden Menschen. Nicht so unbedingt in meiner Schule. So.
Ich kann sagen, was ist eine Pädagogenausbildung, was ist los?
Ja, das ist crazy. Also, das ich hab,
Leute, die Lehrer und KindergärtnerInnen werden wollen.
Stimmt, ja.
Und die.
Ja, es war so ein bisschen, man muss dazu sagen, die Barkeep war in einem Bundesschulzentrum und da waren natürlich alle verschiedenen Schulen und Klassen zusammengewürfelt, von einem Realgymnasium bis zum HLW und bla bla. Aber ich habe den Überblick verloren, wer es dann wirklich war, der was mich jeden Tag verbal und physisch und whatever alles attackiert hat. Das hat angefangen im Bus, also wenn ich einsteige im Bus, derjenige, der was mich dort damals gecancelt hat, kann mich jetzt nicht mehr in die Augen schauen, aber egal. Also da ist kein Tag vergangen, wo der mich nicht in irgendeiner Form demoralisiert hat vor alle anderen.
Mhm.
Und irgendwann staut sich das halt natürlich auf und du reagierst. So. Das ist das Problem. Also wenn man in der Situation dann auch noch reagiert und Gefühle kommen nach außen und weiß ich nicht, es wird dann ein bisschen grober und du schubst ihn weg oder keine Ahnung was, dann das ist ja das Futter, was Menschen oder was Jugendliche in diesem Alter halt unbedingt haben wollen und von dir sehen wollen, weil du bist angreifbar und verletzlich. Und das ist halt dann...
Die wollen das ja in der
Trier. Ja, genau.
Man will ja diese Reaktion vom anderen haben, weil dann funktioniert die Stichelei auch, ne?
Genau.
Und das Mobbing, in Wahrheit nicht Stichelei, Mobbing ist das richtige Wort.
Ja. Und dann, einer fängt an und dann, also die schlimmste Situation war auf jeden Fall die, wo ich in irgendeiner Form habe ich es wieder geschafft, einen neuen Song zu schreiben und sogar so ein kleines Mini-Album. Es gibt sogar wirklich auf Spotify, ich würde es jetzt unbedingt empfehlen, das anzumerken, ist jetzt nicht das beste Werk, was ich jemals gemacht habe.
Wo findet man, unter was findet man es? Kannst du nur nebenbei droppen.
Marco Brinner, Marco mit C und P-R-I-N-N-E-R auf Spotify, gibt es noch zum Nachhören. Das war so ein kleines Mini-EP, würde man sagen. Ne? 5 bis 6 Songs waren halt drauf. Und einen Song davon habe ich released mit einem Musikvideo. Also ich habe nicht noch meine ganzen Hänseleien, was ich da in Hänseleien, Mobbing, Erfahrung, jeden Tag in der Schule, habe ich mich trotzdem überwunden, einen Song rauszuhauen. Und habe mir gedacht, Alter, das ist das. Und jetzt geht's ab. Und die ganzen, die rennen ja nur blöd und bla bla. Und dann, wie das rausgekommen ist, gehe ich in die Schule rein. Wieder mal mit dem Bus gefahren, da war alles noch ruhig. Und betrete den Korridor, das war eine riesige Schule natürlich, und sehen pausenhaft, da haben sie viel Leute so formiert irgendwie, und gehe dorthin, und dann merke ich auf einmal, wie es vom 3. Stock Boxen rausdrehen, meinen neuen Song voll auf Anschlag, so, und ich denke mir, geil, jetzt werde ich gefeiert, jetzt habe ich es geschafft.
Mhm.
Und dabei ist das komplette Gegenteil passiert. Sie haben einfach nur runtergeschrien, wie unfassbar schlecht ich bin, wie scheiße ich bin, wie schlecht dieser Mensch ist, wie Justin Bieber auf Wish bestellt, whatever. Also die ganzen Ausdrücke, was da gefallen sind, will ich ja gar nicht alle benennen.
Mhm.
Außer eins, das ist mir bis heute noch geblieben, weil das einfach bei Weitem überhaupt nicht okay finde, dass jemand sowas schreibt. Unter diesem Video ist geschrieben worden, du bist schlimmer als Hitler. Und dieser Satz, der wird wahrscheinlich mein Leben lang, wenn ich mal irgendwann...
Ja, du machst mich so wütend. Du machst mich so wütend, wirklich. Also ich bin gar kein Schläger, aber mein Sohn geht Kickboxen. Also, es ist... Ja, voll. Das ist also gegen Gewalt und gegen jegliche, auch gegen verbale Gewalt, aber das macht mich so wütend, wirklich.
Ja. Das war dann so, und an dem Tag, wie die halt das da runtergespült haben, trauen sich halt auf einmal diese 300 Menschen so um und lachen mich halt aus. Und dann habe ich zum Glück Menschen gehabt, Freunde, die in meine Klasse gegangen sind und haben das irgendwie mitgekriegt und schauen mich an und sagen: Marco, was ist da gerade passiert? Ich habe das mitgekriegt und so. Ja, die haben das und das gemacht und war völlig aufgelöst und in Tränen natürlich. Und der liebe Dido, das weiß ich noch, das geilste Typ, ja, hat gesagt: Okay, dann schlage ich dich zusammen. Ich schlage dich jetzt einfach zusammen. Und dann ist die gesamte Klasse von mir darauf gegangen, hat die Tür eingetreten und er ist nur mehr reingestürmt. Ich weiß noch, was er gesagt hat: Ich hol dich in Geschissen ein, was ist da los? Und es ist halt komplett abgegangen und die Lehrerin war gerade drinnen in der
Ja,
drinnen und steht da so: What the fuck is going on? Und er hat gesagt: Sie brauchen jetzt einmal gar nichts reden. Ich rede jetzt einmal nur mit den Leuten, die was da sitzen. Ihr, alle, die erste Reihe, ist jetzt Idioten. Das wollte ich nochmal mitgeben und jetzt gehe ich.
Ich liebe Dido. Dido, bester Mann.
Ja,
Bin
Dido.
gegen Gewalt, aber das, du hast er hat nichts getan. Er ist ja
Er hat es einfach nur
reingekracht.
gesagt.
Ich liebe ihn.
Er hat es einfach nur gesagt, ja. Voll. Aber also für mich nach wie vor Wahnsinns. Also wenn ich meine Freunde und meine Familie damals nicht gehabt hätte, ich bin nach dem Tag trotzdem ins Bett gefallen und habe gesagt: Okay, das ist jetzt vorbei. Ich hab dann das Video runtergenommen an dem Tag und gesagt: Okay, das war das letzte Video, was ich jemals gepostet habe. Das letzte Musikstück, was ich jemals gepostet habe. Und dann ist es halt so weit gekommen, dass ich gesagt habe: Okay, meine Gedanken wurden laut. In eine Richtung, die wo ich überhaupt nicht hin wollte. Also, ich würde jetzt nicht Suizidgedanken in den, ja, es war so fast dort, so. Und das wollte ich nicht. Das wollte ich nie in mein Leben haben. Und dann habe ich gesagt: Okay, das Leben ist viel zu schön für sowas, dass ich das jetzt einfach so wegwerfe wegen ein paar Menschen, die was sie einfach nicht im Griff haben zur Zeit. Wir sind alle in der Pubertät, jeder will sich irgendwas beweisen und mittlerweile durch viele, viele Psychologiestunden und Schamanenbesuche und keine Ahnung, was ich alles gemacht habe, kann ich jetzt sagen, ich hab den Menschen verziehen. Und es passt.
Finde ich stark von dir. Falls diese Menschen, denen du verziehen hast, zuhören, ich habe euch nicht verziehen. Ihr geht's mir nur am Nerv und das war einfach scheiße, bevor ihr euch nicht gescheit entschuldigt, ganz ehrlich. Ich bereue auch Sachen, die ich gemacht habe und ihr müsst das auch bereuen. So einfach es ist einfach nur scheiße und so soll man sich nicht benehmen. Es ist, also wirklich, das tut richtig weh, sowas zu hören und wie es dir gegangen ist. Gleichzeitig denke ich mir, naja, dann hat das Leben dich irgendwie da. Weil wenn es da schon sowas als Jugendlicher tut, das noch viel mehr weh. Ich meine, es wird auch jetzt wehtun. Mobbing ist auch bei Erwachsenen ein Thema. Aber und alles, aber es hat dich halt schon darauf vorbereitet, dass wenn du diese Challenge jetzt einmal überwunden hast und diese Zeit überwunden hast, dann wirst du das jetzt alles auch noch hinkriegen. Und vielleicht war das notwendig, damit du so steinhart an einem, also so mit eisernem Willen an deinem Traum arbeiten kannst, dass du so lange eben musikalisch aktiv bist. 2013 ist weit bevor unsere
Wahnsinn, ja.
Major-Label-Zeit war und du hast das durchzogen. Und du bist jetzt da. Und was ich auch sagen will, ich habe irgendeinen Hater-Kommentar unter irgendeinem alten Video gefunden. Und ich bin da schon ein bisschen so ein Stalker. Es ist nicht gesund für mich, aber ich schaue mir immer die Leute an, die dann so Hasskommentare im Internet schreiben. Und dann habe ich mir diesen Typen angeschaut und dieser Typ hat auch um die 2013, 14 herum irgendwelche Videos, wo er bei sich in der Garage Holz hackt, wie so ein peinlicher irgendwas, wo ich mir gedacht habe, du willst überhaupt über irgendwen urteilen? Das hast du gemacht und danach ist aus dir eh nichts geworden. Also nichts zumindest, was ich im Internet gefunden hätte.
Vielleicht auf einmal Millionär irgendwo auf die Bahamas
Ja, dann
sitzt.
gönn ihm doch, aber ich mag ihn trotzdem nicht. Und denk mal so, also Leute sind so blöd. Ein Freund von mir, der liebe Sumit, der auch, der ist am Hustlen, der ist ein Hustler, der ist, der macht jedes Projekt, das ihm einfällt, und ich glaube, das muss er ein bisschen strukturieren, aber er macht halt alles Mögliche. Und er hat jetzt gerade angefangen, auf Social Media sehr viel rauszugehen. Mhm. Und er sagt auch, ich will nicht mehr drüber nachdenken, dass es peinlich sein könnte.
Ja, genau.
Ich mache es jetzt einfach, weil ein anderer hat es nicht gemacht.
Ja.
Und jetzt mache ich es einfach und dann schaue ich, was passiert.
Voll geil.
Und so geht es mir auch mit, ich habe dir am Telefon gesagt, ich mag Social Media nicht. Ich meine, ich mag es generell nicht und wenn ich könnte, würde ich es verbieten. Aber dieses Posten von Zeug, mir fällt schon noch immer so. Jetzt rede ich mit dir und das ist, warum ich es mache, weil mir das so taugt.
Mhm.
Aber dann eine Aussage von mir zu nehmen und live auf Instagram zu stellen mit Video, fühlt sich für mich so an, ein bisschen so, wer bist du, dass du deine Meinung dahin tust?
Mhm.
So, wer bist du jetzt, Moet, du bist in der IT, so, was interessiert dich, so Ding, und das ist schon eine Überwindung, aber dann kommt mir immer wieder das, und? Ich tue ja niemandem was,
voll.
Ich muss damit raus, weil wenn sich irgendwer denkt, das ist peinlich, dann lass ihn doch denken. Vielleicht denkt sich aber irgendwer jetzt nach deiner Geschichte, hey, so ging es nicht nur mir, nicht nur ich habe solche Gedanken gehabt, und schau dir deine Musikvideos an, Hara. Ganz ehrlich, deine Band, deine Musik, das ist mega geil.
Voll.
Mega geil, was daraus passiert ist und was daraus entwickelt, was sich daraus entwickelt hat.
Es ist crazy. Es ist so arg, dass der kleine Marco von damals da gesessen ist, komplett verrehrt und nicht mehr gewusst hat, wo hinten und vorne ist, und auf einmal da in Wien immer wieder bei Menschen gut ankommt, obwohl das nur so, es ist jetzt nur so ein kleiner Teil. So,
verstehst du? Dann stellen sich die Fans auch vor, das Publikum machen ein Mikrostativ für dich. Also, du hast so kleine Momente, die wird dir niemand mehr nehmen, oder? Also,
absolut. Oder wir haben damals für Nina Support gespielt. So, da waren auf einmal so 3000 Menschen vor uns.
Geil.
Und die singen dann auf einmal das Lied mit.
Mhm.
Nämlich Rücklicht.
Mhm.
So. Und was für ein paradoxe Geschichte das ist, wenn man das dann, für mich ist jetzt schon eine Heldenstory. Für mich ist, ich bin gerade so in mir und überhaupt mit dieser Mindset-Geschichte, was ich jetzt gerade mache, für jeden Tag nur mehr Dankbarkeit für das, was ich machen darf.
Bevor wir zu dem Schlussteil kommen, da haben wir ja, was habe ich dir gesagt, dass du dir bitte ein paar Gedanken machen sollst, und vielleicht passt das auch zu dem, was wir jetzt besprochen haben.
Mhm.
Aber du hast erzählt, 67 Tage machst du irgendwas? Machst du 67 Tage? Wie kann ich das auch machen?
Geil. zuerst mal, bist du bereit für so Mindset-Geschichten, so auf
also
jeden Tag?
Ich habe jetzt dieses Ding bekommen, und da sind nur so Bücher wie Warum ich um 5 Uhr aufstehen soll.
Geil.
Wie man Freunde gewinnt und 50 Cent Bücher. Ich habe Angst ein bisschen, dass ich ein narzisstisches Arschloch werde. weil diese Bücher sind auch die Bücher, die Psychos lesen und Psychomörder. Aber ich habe sie ja nur angefangen dabei.
Okay. Ja, also ich kann dir zuerst einmal ein super, super, super Buch empfehlen. Habe ich jetzt erst vor kurzem wieder durchgelesen. Erstens mal, ich war ein Mensch, der was nie Bücher liest. Gell? Also gleich mal vorweg. Jetzt fertig geworden ist Ikigai.
Mhm.
Ich beschäftige mich wahnsinnig gerne mit der japanischen Kultur.
Mhm.
Und der Ikigai ist der sozusagen der Grund, warum du bist und warum du Passion zum Beispiel. Ne? Für mich ist der Ikigai die Musik und vor allem Menschen zu ermutigen, rauszugehen und ihre Träume zu verfüllen, egal in was für einer Form und wer und wie und wo der her ist oder sie her ist. Und das ist zum Beispiel Ikigai. Und das nächste, wo ich jetzt gerade dran bin, ist The Miracle Morning. Und da geht es genau um das.
5 Uhr aufstehen?
5 Uhr aufstehen. Besser gesagt, also ich mache das jetzt, ich stehe jetzt jeden Tag um 6.03 Uhr auf. Das ist gerade meine Zeit, wo ich das schaffe. 5 Uhr ist noch ein bisschen entfernt von mir.
6.03 Uhr?
6.03 Uhr, ja.
Warum 6.03 Uhr?
Ja, ich bin ein Zahlenfreak, warum auch immer. Also ich wollte nicht haben, dass ich um 6 Uhr aufstehe. 6.03 Uhr ist dann noch ein bisschen, ja, hast nur 3 Minuten.
So, okay. Solange es funktioniert, ist doch leibend.
Ja, eh. Ich hab auf jeden Fall so nach 2025 grad begonnen und ich war wahnsinnig faul. Der klassische Jänner.
Mhm.
9 Jahre, wie er heute halt so anfängt, ist einfach nur Couch liegen, irgendwelche Netflix-Dokus, whatever schauen und Blödsinn rein essen. Und ich habe mir gedacht, okay, Marco, du hast so viel vor in deinem Leben. Es gibt's nicht, dass du das jetzt schon wieder das Gleiche machst. Wie kannst du erstens einmal nur so zu dir sein und vor allem zu deinen Träumen so sein, dass du jetzt auf der faulen Haut herumliegst und einfach nur frisst, wie so, es gibt's nicht, das geht nicht. Und vor allem, wie kannst du das nur trauen, im Mund zu nehmen, auf Headliner beim Donauinselfest irgendwann zu werden, als Main Act, so? Wenn du jetzt genau das Gegenteil davon machst, nämlich herumliegen und nichts tun.
Mhm.
Ja. Und dann, zufälligerweise, habe ich auf Spotify, weil ich einfach nur Mindset, ich habe nur Mindset eingegeben, haben wir gedacht, okay, ich probiere es wieder. Ich habe das immer wieder so, ich schaue manchmal so auf YouTube oder auf Spotify, okay, gibt es zu dem Thema irgendwas, weil mich das schon immer interessiert hat. Wie macht das ein Michael Jordan? Wie macht das Serena Williams? Mhm. Warum sind die so, wie sie sind? Mhm. Warum sind sie so krank, arg gut in dem, was sie sind? Und dann gebe ich halt Mindset ein und auf einmal kommt der Mindset Mentor eben diesen Podcast. Und der hat mir sofort zugesagt und ich drücke da drauf und die erste Folge, die ich höre, war 7 Dinge, die erfolgreiche Menschen machen.
Mhm.
Und ich habe mir die angehört und die war so 19 Minuten lang. Und die hat mich gepackt und ich habe 7 Folgen hintereinander gehört. Weil doch sehr oft hin und her fahre mit dem Auto, habe ich super gut Zeit, solche Podcasts zu hören. Und habe mir gedacht, oh ja, er hat so recht, was er sagt. Also die ganzen Superstars, wann stehen die auf? Cristiano Ronaldo zum Beispiel steht um 4 Uhr auf.
Mhm.
4 Uhr, was macht er? Er geht einmal Zitronenwasser trinken, seine ganzen Vitamine, bla bla. Und dann das Erste, was er macht, ist trainieren gehen.
Mhm.
So, nämlich um 5 Uhr ist der entweder am Trainingsplatz oder in seiner Kraftkammer.
Mhm.
Dann zu der Zeit, wo kein anderer Mensch das macht, weil er einfach das Mindset hat dazu. Und deswegen ist er auch dort, wo er hingekommen ist. Und mit dem frühen Aufstehen war es noch nicht. Und dann Exercise every day. Mhm. Also jeden Tag in irgendeiner Form Bewegung. Jeden Tag Meditation. Das war auch auf diesen 7 Dingen. Und vor allem Believe in yourself. Sag jeden Tag zu dir, wie gut du bist, wie schön du bist, wie toll du bist und was du noch erreichen wirst. Schreib deine Ziele auf, aber so, dass du sie jeden Tag siehst.
Mhm.
Das ist Tipp Nummer 5. Also wirklich Affirmationen überall hinschreiben, wo es nur am besten geht, so dass dein Kopf immer wieder diese Gedanken hat. Und ja, wie gesagt, das hat mich so verändert und so, okay. Also, wenn das Menschen waren, wenn das alles Menschen waren, also wenn Lionel Messi, Michael Jordan, Serena Williams und bla bla, wenn das einfach Menschen sind, das ist ja, die haben die gleichen Voraussetzungen oder vielleicht sogar noch Lionel Messi zum Beispiel, wenn man jetzt über Fußball hernimmt, das war das kleinwüchsigste Kind von allen und jeder hat zu ihm gesagt, es tut mir leid, aber wenn du wachst halt nicht mehr weiter, es ist vorbei, du hast einen Stillstand, du hast eine Krankheit auch noch gehabt. Also wenn du wirklich Fußballer werden willst, das funktioniert nicht.
Mhm.
Und okay,
wir
wissen, was jetzt Messi ist. Mhm. So. Und ja, ich hab einfach gemerkt, okay, wenn das alle Menschen sind und vor allem noch mit schlechteren Voraussetzungen als ich, dann will ich das wohl auch kennen.
Geil. So, mein Ding wäre, weil ich immer wieder so Phasen habe, wo ich mir sehr viel Mindset-Dinge auch reinziehe, und wie gesagt, die Bücher habe ich wirklich installiert oder runtergegangen. Ich glaube, was mir im Laufe der letzten Jahre ein bisschen dazu noch bewusst geworden ist, neben dem, dass man schaut, was machen Menschen, die erfolgreich sind, ist es, glaube ich, gut, auch noch rauszufiltern, wer davon ist glücklich und sich dem noch näher zu nehmen. Weil ich glaube, dass genug erfolgreiche Menschen auch unglücklich sind. Keine Ahnung, 5-fach geschieden. Wenn es dich glücklich macht, ist eh gut, aber halt immer wieder in Beziehungen, wo du nicht glücklich bist oder mit deinen keine Freunde hast oder was auch immer. Und da denke ich mir dann immer, dass die so, dann lieber nicht Millionär, aber mir geht's gut und ich kann sowohl die Zeit mit meiner Frau, meinem Kind und meinen besten Freunden und Freundinnen genießen, aber auch hier sitzen und mit dir dieses Gespräch führen, was mir Urspaß macht. Und passt schon und dann ist es halt dabei geblieben.
Mhm.
Aber ja, das mit 6.03 Uhr aufstehen merke ich mir jetzt vielleicht, weil 5 Uhr aufstehen schaffe ich eben noch nicht.
6.03 Uhr ist super.
Dank meinem Chef stehe ich halt immer so gegen 7, je nachdem, wenn ich ins Büro muss um 7 auf und wenn nicht, dann um 8, weil um 8:30 ist unser erstes Meeting. Mhm. Ich habe ihm schon gesagt, er soll mich ruhig zwingen, früh aufzustehen, weil sonst schaffe ich es einfach nicht. Aber ich würde urgerne in der Früh schon trainieren, ich würde gerne in der Früh schon Podcast-Zeug machen, damit ich nicht am Abend noch da sitze, wenn Frau und Kind auch Zeit hätten oder Familie und Freunde und Freundinnen, um was anderes zu machen. Mhm. Und dann vielleicht zeitig ins Bett gehen und weniger Müll konsumieren im Fernsehen. Wäre auch noch gut.
Ja, das stimmt. Ja.
Nicht nur essen und trinken.
Wo liegt dein Handy, wenn du...
Neben mir.
Neben dir, ja. Okay. Leg's auf irgendwo anders hin.
Ich habe lange, sehr, sehr lange, wirklich, also sehr, sehr lange, ein halbes Jahr oder so, so eine Sperre gehabt, dass von 0 bis 15 Uhr weder Instagram noch YouTube bei mir gingen am Handy. Mhm. Das hat geholfen, dass ich es dann wirklich auch gar nicht mehr angeschaut habe. So.
Ja.
Und ich glaube, ich hatte WhatsApp oft auch gemutet. Aber jetzt wegen einem Podcast habe ich wieder das alles unblocked, weil ich halt immer wieder poste, wann auch immer ich Zeit finde. Und ich merke, es ist, also ich schaffe es auf jeden Fall, dass ich nicht auf TikTok gehe und auch nicht YouTube Reels schaue, weil das ist nur toxischer Müll. Mhm. Aber das ist Instagram-Krankheit, dass ich nachts dann auch schaue und in der Früh gleich Nachrichten schaue, das muss ich nur loswerden, das ist komplett recht. Ich muss eigentlich aufstehen und erstmal mich vielleicht nur, deswegen habe ich dieses den E-Reader mir gewünscht, der außer Bücher und Notizen nichts kann, weil da kann ich mich konzentrieren auch auf den Podcast das und werde nicht auf Instagram oder irgendwas anderes gehen. Weil es
Notifications
geht gar nicht.
Und keine Ahnung
gibt's
was.
Nicht,
so,
genau.
Das ist super.
Das ist so das nice. Thema. Und ich schreibe halt gerne mit der Hand. Das gibt mir auch irgendwie ein gutes Gefühl einfach.
Ist auch das Beste, was man machen kann. Sobald dein Kopf und deine Hand schreibt und du liest es ja währenddessen, du schreibst, das heißt, es ist ein komplettes ein Ereignis, wenn du es hinschreibst. So. Mhm. Deswegen bin ich jetzt seit langem wieder, wenn ich Songtexte schreibe, schreibe ich es jetzt mit der Hand wieder, obwohl ich es immer mit dem Handy eingetippt habe. Mhm. Bin natürlich bei Sessions zum Beispiel, wo ich öfters bin, schreibe ich es nach wie vor
mit dem Handy. Ja, du musst
ein bisschen
schneller werden, sondern es ist das Ding.
Voll.
Hey, Marco, ich habe dir gesagt, auch Grund deiner Single Rücklicht auch und vor allem, weil sie, ich glaube, bei vielen Menschen was bewirken wird, aber vor allem, weil sie bei mir was bewirkt hat, kam mir der Gedanke, dass es cool wäre, wenn wir schon über das Thema sprechen und wir haben jetzt eigentlich, Leiband hat sich selber entwickelt, über die letzten 10-12 Jahre gesprochen und über deine Musikkarriere, aber dass wir uns etwas überlegen, dass du dir zwei Momente überlegst, eben im Sinne von Rücklicht, wo du sagst, dem jungen Marco, dem kleinen Marco oder von mir aus auch erwachsenen Marco schon, würdest du heute das und das sagen. Mhm. Hast du etwas, was dir einfällt, wo du sagen würdest, das wäre der Punkt, wo ich zu dem Marco gehen würde und sagen, cool, weiter so, mach das?
Mhm. Ich würde gerne, glaube ich, vorher die Frage zurückstellen, hast du was?
Ja?
Hast du was?
Überlegt, okay. Ja.
So, jetzt hörst du und du? Und
das kannst du dir aussuchen, du bist mein Gast.
Ja, dann bitte fang du an. Fang du an.
Also das Positive, es ist schwierig, finde ich, positiv oder negativ, weil in beiden Szenarien, aber ist ja wurscht, zwei Szenarien haben wir und ich fange mit einem einfach an.
Mhm.
Das ist, und ich glaube, dass meine HörerInnen schon langsam genervt sind, weil ich immer von meiner Frau spreche, aber vor 2 Jahren gab es einen Zeitpunkt, ich kenne sie, seitdem ich ein Teenager war, das ist eine lange Geschichte, wir waren auch schon zusammen, das war meine erste große Liebe, dann 15, 16 Jahre getrennt und dann vor 2 Jahren uns wieder gefunden und ich war aber nach Trennung und noch eine Trennung und irgendwie, ich wollte allein sein und nicht mein Ding und habe mich nicht committed und hab dann aber irgendwie gespürt, nachdem ich das wieder den Kontakt abgebrochen habe, irgendwie irgendwas stimmt da nicht. Irgendwie denke ich mehr an sie, als ich mir selber eingestehe. Und irgendwie ist sie mir wichtiger als ein anderer Lebensstil, den ich mir eingebildet habe, ein freier Single, was weiß ich.
Mhm.
Sondern mir taugt das mit ihr eigentlich gerade mehr. Auch wenn ich im Kopf hatte, ist doch schön, Junggeselle, coole Wohnung mitten in der Stadt und so weiter und so fort. Aber es hat mir so sehr viel Angst gemacht.
Mhm.
Und nach einem Wochenende auf dem Junggesellenabschied, wo alle Jungs boom zu sich benommen haben wie die ärgsten Schweine, aber ich habe mit den Burschen sehr viel gesprochen, vor allem auch mit einem meiner besten Freunde, meinem besten Freund Niklas, mit dem Niki. Und es war eher so jetzt mach einfach, so scheiß drauf. Und ich habe mich wieder getroffen. Und mein Gedanke war, warum ich es nicht wollte, ist, ich habe Angst.
Mhm.
Ich habe sehr viel Angst. Ich habe mehr Angst noch gehabt, ihr weh zu tun, als dass mir weh getan wird und was weiß ich, diese klassischen 0815 Sprüche. Und dann habe ich mich einfach wieder getroffen.
Mhm.
Also in Wahrheit, ich habe ihr einen Song geschickt in der Nacht, bumm zu. Und sie hat mir gesagt, wenn es dich traust, sag mir das morgen persönlich. Und
was für ein Song?
Das war von Slow-Mo in einem anderen Leben.
Ja, wirklich von Slow-Mo? Ja. Geil, cool.
Ich geschickt sie in einem anderen Leben, wünsche ich, wir wären immer noch zu zweit. Und so sieht man, ja, wenn es dich traust, sag mir das doch persönlich. Wenn du es schon sagst, in einem anderen Leben, okay, verstehe ich, aber sag mir das persönlich. Und dann haben wir uns getroffen, ist zu mir gekommen und ich habe ihr dann einfach gesagt, hey, ich habe Angst. Ich mag dich, ich merke es eh, ich rufe dich an, ich kann nicht, ich, das ist wie ein bisschen wie eh in deinen Songs, und manchmal, ich weiß nicht, hab das Gefühl, du bist erwachsen, stark, hast so viel geschafft und ich passe da irgendwie vielleicht nicht rein, ich bin nicht cool, ich bin anders, werde eh nur alles versauen, aber lass machen. Ich habe Angst, aber lass einfach machen. Und wenn du willst. Also, wie gesagt, ich bin ehrlich zu dir, ich habe sie nie angelogen und sagte auch jetzt dann, okay, lass probieren und auch ein Commitment da rein, aber ich habe Angst und Ding. Und sie war so, ja, okay. Und ich habe seitdem, ich schwöre dir wirklich, mittlerweile sind wir verheiratet, seitdem keine Angst mehr gehabt.
Wow.
Das war ausgesprochen, es war okay, dass ich Angst habe und wir das trotzdem machen. Und hey, dann war es auch weg.
Wow, super cool. Super geile Story.
Deswegen würde ich dem Mold jetzt sagen, sorry für den Kitsch. So, ja, mach weiter so. Ist gut. Ist eine gute Idee.
Ja, voll. Mega geil. Und 2 Jahre verheiratet, oder?
Nein, jetzt, wir haben vor einem Monat geheiratet in Indien.
Na? Ich hab die Stories gesehen.
Ja, mega geil. Und jetzt machen wir noch die Standesamtliche in Wien und dann ist einmal die Feierei vorbei. Aber wir sind happy, jetzt endlich verheiratet. Genau.
Wow. Coole Story. Ich würde schon immer mal eine indische Hochzeit miterleben. Vielleicht das nächste Mal. Heirat's einfach nochmal. Ich komme dann.
Also, es war so viel Arbeit, so aufwendig. Wir sind sehr glücklich, aber wir machen es nicht nochmal.
Okay. Alle mit voll Farbe und
Vollgas. Also es waren um die 80 Leute von hier da.
Was da?
Das war so geil, dass so viele Leute wirklich nach Indien kommen sind.
Wahnsinn,
von
geil.
Unseren Freunden und Freundinnen. Und natürlich unsere Familie dort. Mir war es wichtig, in Indien zu heiraten. Also Sima wollte, dass wir die Feier hier machen und mir war es wichtig in Indien. Ich habe da ein bisschen mehr Connection zu Cousins und Cousinen auch. Und es war Traum. Wir haben bis davor gesagt, wir machen es nicht nochmal so, würden das nicht nochmal machen. Aber währenddessen, gegenüber 3 Tage, war es so, Bistepper, das ist so schön. Wir sind nur glücklich, es ist nur cool und so war's. Aber ja, hey, wie gesagt, die Leute in meinem Podcast sind, glaube ich, schon genervt von dieser Geschichte, von diesem Kitsch und von mir, weil es immer das Service ist. Also, okay. Überlegen, jetzt bist du dran.
Ah, jetzt erstmal die positive Geschichte, ne?
Mhm.
Ich glaube, wie ich Corona-Phase. Ich glaube, das war so die wichtigste Zeit für mein künstlerisches Ich, weil alles leise war natürlich und alles so runtergebrochen und ich habe den Härtefallfonds bekommen, wo ich den Staat sehr, sehr dankbar bin, weil es einfach unglaublich ist, wahrscheinlich in einem anderen Land, keine Ahnung, wirst du das nicht bekommen.
Mhm.
Und es war aber nicht viel, also ich habe irgendwie mit 1000 Euro überleben müssen, so. Und habe einfach den gesamten Härtefallfonds, was ich bekommen habe, in mein Studio gesteckt.
Mhm.
Komplett alles. Es ist mir nichts überblieben. Ich habe ein bisschen was gegessen mit dem Geld, was ich gekriegt habe, aber sonst ist alles ins Studio gegangen und Workshops. Ich habe mir einen Ryan Tedder Workshop gegönnt. Ich habe mir einen Charlie Puth Workshop gegönnt, einfach um zu wachsen, um mehr von mir herauszuholen als was jetzt schon ist und hin und her. Und damals habe ich mir gedacht, oh mein Gott, die Kreditkartenabrechnung ist ein Wahnsinn. Wie schaffe ich das eigentlich irgendwie? Und ich habe es trotzdem irgendwie geschafft. Und da hätte ich gern zu mir gesagt, Marco, easy, du schaffst es. Easy going.
Ich meine, die Angst, die man hatte, die Sorgen, die man hat, die führen ja dann auch zu, dass man es schafft, oder? Das ist der gesunde Respekt, der wichtig war. Aber ja. Gott sei Dank hast du das gemacht, oder?
Ja, voll. Gott sei Dank. Also, ich hätte es niemals anders machen können. Aber in diesem Moment denkst du, du bist der Tod. Das macht niemand. Das ist so crazy. Ja.
Work. Na, Props, Gott sei Dank. Deine Prios sind richtig und vergiss nicht dann, wenn es soweit ist, ich habe es immer schon gesagt, was dir, das wird schon, wenn es dann einen Manager brauchst. Aber
gerne, hier ist mein Stellenangebot. Bitte komm zu mir.
Dann schauen wir, wer sich noch bei dir meldet. Und dann reden wir nochmal. Die Option gebe ich dir nachher. Gut, das zweite Ding, wo ich mir was gedacht habe, wo ich dem Moit vielleicht das heutige sich doch sagen würde, mach's nicht. rückblickend, so, mach's anders.
Voll, bin ich gespannt.
Mir sind ein paar sehr emotionale Sachen eingefallen und immer dachte, aber das erste war schon so kitschig, deswegen was anderes, da geht's um Freundschaft. Und da ist eh die Zeit, wo ich meinen ersten Podcast hatte, die ersten 20, 25 Folgen lang, habe ich in der WG gewohnt. Und mit damals im Podcast auch immer erzählt mein Mitbewohner Aram, und du kennst ihn, weil wir im Café Europa miteinander auch damals eben ein bisschen was trinken waren, sagen wir mal, ja, ein bisschen was, ein bisschen unterwegs waren. Und es ist, seitdem ich dann ausgezogen bin, es gab einen Zeitpunkt, wo ich ausgezogen bin, das hat die Gründe und sie passen auch alle, weil schlussendlich hat mich der Weg dahin geführt, wo ich heute bin. Ich bin seitdem sehr oft umgezogen. Mein Chef leidet darunter, wie viele Umzugstage ich bei der Firma schon beantragt habe. Aber es ist halt viel passiert danach. Und nachdem das alles passiert ist und ich dann angekommen bin bei der Familie, die ich jetzt habe, und ich glaube, das ist eben alles richtig geworden, es kommt immer wieder der Gedanke an, ich kann mich an einen Zeitpunkt erinnern, wo ich ihm gesagt habe, so Bro, irgendwie, ich glaube, ich werde ausziehen, ich werde mir was Eigenes suchen. Ich glaube, ich habe selbst nicht verstanden, warum. Ich glaube, ich hätte ihm vielleicht mehr noch erklären müssen, dass ich ihn vermisse, dass er gerade andere Prioritäten hat und dass auch in einer Freundschaft, glaube ich, okay ist, wenn sowas passiert, dass man drüber reden kann. War auch erst die Corona und so, da ist man noch auch viel, viel einsam und so. Und ich denke mir, es war einfach so eine wunderschöne Zeit. Wir sind immer noch super befreundet. Wir haben vorhin geschrieben und gestern telefoniert und was weiß ich alles. Da würde ich gern zum Moritz zurückgehen und sagen, genieß die Zeit noch. Das ist gerade eine urgeile Zeit und das ist eine mega, diese Freundschaft oder diese fast brüderliche Art und Weise, wie ihr zusammenlebt, das wirst du nicht mehr haben die nächsten Jahre. Red vielleicht über deine Gefühle, sprich mit ihm und mach jetzt nicht, wie du so oft machst, irgendwie Hals über Kopf irgendeine Kurzschlussentscheidung, nur weil du da irgendwas abbützt. Das ist mir so ein bisschen, das habe ich, glaube ich, noch nie so richtig ausgesprochen. Auch vor ihm nicht. Jetzt dann hören. Aber das habe ich immer, das kommt mir immer wieder. Jetzt, gerade wo die Dinge so schön sind und ich die letzten Jahre und mein Leben Revue passieren lassen kann, kommt mir das immer wieder, wo ich dazu mal zurückgehen würde und sagen würde, vielleicht die Dinge passieren aus einem Grund alle. Aber ich sag so, Bro, bleib da, genieß das noch ein paar Jahre, weil dann Next Step ist ein bisschen erwachsener, ein bisschen mehr Family.
Oh ja.
Und mach das jetzt. Ja.
Crazy.
Das ist mir noch eingefallen.
Boah, wir sind so deep.
Ja, aber du hast Rücklicht rausgebracht, was soll ich machen?
Ja, eh. Wow.
Eure erste Single, war die, wir sind da, oder wie heißt die Single, die ihr als erstes rausgebracht habt?
Also die allererste, da war ich aber noch solo unterwegs, die war jeden Tag. Und die ist leider runtergekommen von Spotify, also die gibt's nicht mehr. Du meinst die Single, wir sind dabei?
Wir sind dabei, ja. Genau, weißt du, wenn das der Hauptfokus wäre heute, dann wäre unser Gespräch anders. Es wird in Zukunft ein anderer Song als anders genommen.
Nein, es ist ja wichtig.
Aber bei Rücklicht hat es einfach so, der Song macht das.
Du, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man so tiefe Gespräche führen kann und darf, weil die meiste Zeit überhaupt, glaube ich, unter Männern ist oft schwierig zu reden. Mhm. Das mag ich eigentlich nicht, weil ich sehr sensibel und sehr emotional bin. Deswegen genieße ich das halt extrem.
Freut mich.
Wo ich und Marco vielleicht auf eine andere Fährte bringen hätte können, war da muss ich jetzt ganz weit zurückgehen. Mobbing-Thema. Ich glaube, das hat eh jeder und jede von uns in irgendeiner Form eben erfahren oder gesehen oder mindestens miterlebt mit irgendjemandem. Und oft diese Zivilcourage, die wir oft im normalen Alltag überall eigentlich machen müssten, weil wir dazu verpflichtet sein. Und dann sieht man am Straßenrand einfach nur Leute, die was zuschauen, was da gerade passiert ist. Und im Endeffekt ist es gleich beim Mobbing. Und das war halt, ja okay, ich war 10 Jahre alt, aber ich hab mir das bei einem Menschen mit angeschaut. Irgendwann ist mir dann das blöd geworden und ich habe wirklich was dagegen gesagt, dass das hier nicht weitergeht. Aber man ist in dem Alter so verwirrt und so vielen verschiedensten Gedankengängen in den Kopf durch und ich habe einfach nichts gesagt. Ich war niemals zu dem gemein, so persönlich, so, Habe ich einfach nichts gesagt. Und das ärgert mich im Nachhinein, weil ich dann ja erfahren habe, wie das ist. Und dann denke ich mir, wow, damals hättest du gern, ich habe dann jemanden gehabt, ich habe meine Freunde und Familie gehabt, die was hinter mir gestanden sind, aber wenn die nicht da waren, dann warst du komplett allein und die haben die runtergemacht, ohne Ende, und dann stehst du so hilflos da und du hast keine Ahnung, wo du hingehen sollst. Und ich hätte ihm damals gern einfach die Hand gereicht. Ich glaube, das wäre das Beste, das hätte ich wirklich machen sollen. Ich habe es teilweise dann gemacht, aber es war zu wenig. Ich hätte das viel mehr machen sollen.
Kannst du ja jetzt.
Werde ich, glaube ich, auch, ja.
Der kleine Marco hat es nicht besser gewusst. Ich glaube, ein 10-Jähriger kann es auch nicht wirklich besser.
Nein, eben, das ist ja das Problem. Ich glaube.
Da muss man, glaube ich, jetzt kannst du ein Vorbild sein. Jetzt kannst du die Dinge machen.
Genau.
Damals wäre es schwierig gewesen.
Toll.
Ich habe letztens so eine Situation gehabt. So, ich weiß, wir reden schon viel zu lange. So,
weiß, es passt.
Ich war in der U-Bahn vorgestern und stehe ich da und es ist halt urvoll und ich bin so klaustrophobisch, ich mag das auch nicht. Ich bin sogar ausgestiegen, der nächste war wieder so voll und ich stehe da und bin eh schon genervt. Und dann stehen da zwei Mädels, ich schätze zwischen 20 und 25, haben mir so Studentinnen-Vibes geben. Ganz normal stehen da und ich stehe daneben und bin am Telefon, halt mich an der Schlaufe fest. Und dann kommt eine Frau mit dem Kinderwagen rein und will halt dort ins Eck, weil die sind dort gestanden, wo halt dieser Platz ist, der reserviert ist für Menschen, die den halt dringender brauchen. Und dann, wie sie sagt, darf ich da hin? Und der Mann, der dort gesessen ist, ist sogar aufgestanden und gegangen. Und dann sagen die zwei Mädels, wo sollen wir denn hin? Und ich habe zuerst nichts gesagt. Niemand, das volle U-Bahn, niemand sagt was. Und sie so, ja, aber mit meinem Kinderwagen halt, dann habe ich immer mehr gemerkt, wie sie ein bisschen hilflos ist. Es war eine gestandene Frau, schätze ich, so in meinem Alter, 30 bis 35 irgendwo. Aber so, bist halt allein mit einem Kind und einem Kinderwagen, weißt nicht, wo du hin sollst, und die gehen nicht weg. Und dann sagen die so, jetzt sind sie mit dem Reifen über meinen Schuh, das wissen sie schon.
Boah.
Und dann war ich so, ich war am Telefonieren gerade, mit meinem Mitbewohner Aram, und ich so, Leute, was ist los mit euch?
Geil.
Und dann haben sie erst alle geschaut, weil sie nicht wussten, auf wessen Seite ich bin. Und ich so zu den Mädels, die Dame hat einen Kinderwagen. Jetzt stellt euch doch kurz, ja, wo soll man hin? Ich so, weiß ich auch nicht, wo ich hin soll, aber wir fahren gemeinsam. Also, was soll denn das? Und dann habe ich noch sogar am Ende gesagt, so, Common Sense, dass ich bereut, weil das war uncool, wie ich das gesagt habe, so, Common Sense. Aber da habe ich mir schon gedacht, die Dame wird sich sonst alleine dort stehen.
Voll.
Und niemand redet, niemand sagt was. Ich meine, der eine Mann ist aufgestanden, was auch logisch ist, damit er ihr Platz macht.
Ja.
Aber das, was du sagst, fühle ich, darfst du dem kleinen Marco auf jeden Fall verzeihen, weil er war selber hilflos in der Situation, er hat selber nicht gewusst, was er machen soll. Jetzt weißt du es.
Ja, genau.
Und jetzt kannst du es machen.
Voll.
Jetzt kannst du die Leute motivieren, auch eine Vorbildrolle.
Ja, da ganz kurz noch, bevor wir jetzt enden. Ich glaube, das ist deswegen fühle ich die japanische Kultur so. Diese Szene wird es niemals in einer japanischen U-Bahn geben. Niemals.
Wirklich?
Niemals. Ich bin in Tokio eingestiegen, Shibuya. So viele Leute habe ich mein ganzes Leben noch gesehen, weil ich bin ja eigentlich aus dem Land. Also ich habe eine Kultur schon gehabt, hoch 1000. So. Wenn ich nach Wien komme, ist schon immer so, oh mein Gott, wie groß ist das? Wie groß sind die Twin Towers? Keine Ahnung. Und dann stehe ich da in Shibuya, komplett alleine. Ich war allein in Japan. Und was geht da ab? Und wie viele Leute? Und keine Ahnung. Und dann steige ich da in die U-Bahn rein. Und du hättest eine Stecknadel hören fallen können. So. Es war so still in dieser U-Bahn, da hat jeder geschlafen, es war jeder zufrieden, also zufrieden war sie nicht, aber es war auf jeden Fall jeder zuvorkommend, wenn jetzt zum Beispiel sowas passiert wäre und eine Frau steckt einem im Kinderwagen, weil sie so dankbar gegenüber den anderen Menschen sind und so zuvorkommen und schauen, hey, passt alles, brauchst du irgendwas, hey, passt, du kannst dich da hinsetzen, alles ist okay. Da wird das nicht einmal in Frage gestellt. Manche Leute brauchen, glaube ich, ein bisschen Japan.
Das müssen wir, können wir uns ein Stück davon abschneiden.
Ja.
Finde ich cool. Ja, Ikigai werde ich mir reinziehen, habe ich mir aufgeschrieben. Du hast ja, also wichtiger mal, liebe Leute, wenn ihr uns zugehört habt und wenn ihr etwas daraus mitnehmen könntet und wenn ihr auch im Umfeld Leute habt, die mit einem unserer Themen was anfangen könnten, wäre es cool, wenn ihr natürlich die Folge teilt, einfach weiterschicken. Ansonsten, wo auch immer ihr das gerade hört, freut es mich, wenn ihr es abonniert. Auf jeden Fall gibt es zwei Instagram-Seiten, denen ihr folgen müsst. Eine ist
Ich bin Plus.
Ich bin Plus, heißt eine, in einem geschrieben. Und dann gibt es aber noch deine.
Ja, genau.
die
Marco plus Brinner.
Marco plus Brinner, mhm. die ihr folgen müsst. Also Motox Podcast bitte auch.
Ja, unbedingt, unbedingt. Hallo.
Du bist bald im U4. Also du bist, mhm. du wirst bald wieder einen Auftritt haben. Wann genau ist das?
Am 28.03.
Nächste Woche Freitag.
Nächste Woche
Freitag. Wenn ihr das jetzt hört, Leute, dann hört ihr genau in der Woche, wo in ein paar Tagen am Freitag im U4 der Marco und eigentlich die Plus-Band auftritt.
Oh yes.
Hört es euch vorher schon mal an, unbedingt Rücklicht, manchmal und nicht schon wieder Berlin, weil das sind meine drei Lieblingssongs.
Geil.
Und dann hört sich die anderen auch an und tut das in eure Playlists und dann seid ihr schon vorbereitet und aufgewärmt für den Auftritt im U4. Marco, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank dir.
Es war wunderschön. Leute, habt noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche, ein wunderschönes was auch immer. Danke fürs Zuhören und Bussi.
Bussi.